Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Mit dem Geschwister-Scholl-Preis wird jährlich ein Buch jüngeren Datums ausgezeichnet, das, so heißt es in den Statuten, von geistiger Unabhängigkeit zeugt und geeignet ist, bürgerliche Freiheit, moralischen, intellektuellen und ästhetischen Mut zu fördern. Heute Abend erhält den Preis der belgische Autor David van Reybroek für Revolusie. Geistige Unabhängigkeit und moralischer Mut sind Tugenden, die man seit dem 7. Oktober in Deutschland vermisste. Jetzt hat eine Solidaritätsveranstaltung in Berlin Flagge gezeigt gegen Antisemitismus. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist der wohl bekannteste Satz des Aufklärers Immanuel Kant. Ihm widmet die Bonner Bundeskunsthalle eine Ausstellung. Doch zuerst nach London. Dort hat der schon länger schwelende Streit mit Griechenland um die sogenannten Elgin Marbles jetzt zu einem Eklat geführt. Wenige Stunden vor einem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis sagte Rishi Sunak den Termin ab. Den Hintergrund der diplomatischen Krise bildet der berühmte Parthenon-Fries im British Museum. Der englische Diplomat und Lord Elgin hatte die antiken Marmorplatten und Skulpturen Anfang des 19. Jahrhunderts nach London gebracht und dem Museum verkauft. Alles nur geklaut, behauptet Athen und fordert die Teile seit langem zurück. Mehr zu den aktuellen Verwerfungen und Debatten von Deutschlandfunk-London-Korrespondentin Christine Heuer.
Rishi Sunak lädt Kyriakos Mitsotakis aus, nur Stunden bevor die Premierminister von Großbritannien und Griechenland sich in Downing Street treffen wollten. Es ist ein diplomatischer Skandal und ein neuer Tiefpunkt im jahrzehntelangen Streit beider Staaten, wo die Parthenon-Skulpturen hingehören. Ins britische Museum, wo etwa die Hälfte von ihnen seit mehr als 200 Jahren ausgestellt ist, oder ins Akropolis-Museum in Athen, das die andere Hälfte des 2500 Jahre alten Marmorfrieses beherbergt. Sie gehören nach Athen, hat Mitsotakis am Wochenende in der BBC bekräftigt.
If I told you that you would cut the Mona Lisa in half and you would have half of it at the Louvre and half of it at the British Museum.
Wenn ich sagen würde, schneiden wir die Mona Lisa in zwei Teile. Eine davon geht in den Louvre, die andere Hälfte ins Britische Museum. Glauben Sie, Ihre Zuschauer würden die Schönheit des Bildes noch wahrnehmen? Genau das ist mit den Parthenon-Skulpturen passiert. Deshalb werben wir für einen Deal, der im Kern eine Partnerschaft vorsieht zwischen Griechenland und dem Britischen Museum.
This is exactly what happened with the Parthenon sculptures. And that is why we keep lobbying for a deal that would essentially be a partnership between Greece.
In England werden die Skulpturen Elgin Marbles genannt, nach dem britischen Diplomaten Lord Elgin, der sie Anfang des 19. Jahrhunderts ins Vereinigte Königreich brachte und ans britische Museum verkaufte. Alles legal, sagt die Regierung in London. Doch immer mehr Briten sehen das anders. Elgin, schäumt der frühere Europaminister Dennis McShane, habe die Skulpturen vom Parthenon-Tempel gestohlen.
They're hacked off, they're sawed off and axed off.
Sie wurden abgehackt und abgesägt, als würde man ein Stück von Stonehenge abhauen. Ein entsetzlicher Tory-Aristokrat brachte sie nach England und verhökerte sie. Das findet mitten im britischen Imperialismus statt. Es ist Plünderung, es ist Raub.
So he flogs them. I mean, it's the middle of British imperialism. It's looting, it's plunder.
So etwas hört man in Downing Street nicht gern, genau wie den Mona Lisa-Vergleich von Mitsotakis in der BBC. Die griechische Regierung, so ein Sprecher Sunaks, habe ihr Versprechen gebrochen, das Thema nicht anzuschneiden. Ein von den Elgin Marbles dominiertes Treffen sei nicht produktiv. Kabinettsmitglied Mark Harper.
The Prime Minister set out clearly what the government's position is about the Elgin Marbles.
Der Premierminister hat seinen Standpunkt klar gemacht. Die Elgin Marbles sind Teil der ständigen Ausstellung im Britischen Museum. Das ist die juristische Lage und bei der sollte es bleiben.
British Museum's permanent collection. That's what the legal position is and that's the position we think should stay in place.
Ein britisches Gesetz schreibt vor, dass Museen ihre Ausstellungsstücke nur unter ganz besonderen Umständen veräußern dürfen. Eine Leihgabe des Britischen Museums an Griechenland wäre aber rechtens. Das ist der Deal, von dem Mitsotakis spricht und an dem auch das Britische Museum interessiert ist, dem der frühere konservative Schatzkanzler George Osborne vorsitzt.
I think there's a deal to be done where we can tell both stories in Athens and in London.
Es muss ein Deal erreicht werden, der es erlaubt, die Geschichte der Skulpturen in Athen und in London zu erzählen. Ein Arrangement, die Skulpturen wenigstens für eine Weile nach Griechenland und dann zurückzubringen, hakt der Interviewer nach.
So that might mean you would move some of them to Greece at least for a while. And then they would come back to London. Is that the kind of
thing? That kind of arrangement. So you can see them in their splendor in Athens and you can see them alongside the splendors of other civilizations in London.
Das Museum ist gesprächsbereit. Die griechische Regierung ist es auch. Doch die britische Regierung verweigert den Dialog. Politische Beobachter vermuten dahinter auch parteitaktische Gründe. Nächstes Jahr sind Wahlen. Die Tories versuchen, bei rechten Wählern zu punkten, denen es vielleicht gegen den Strich geht, Kostbarkeiten aus dem Britischen Museum nach Griechenland zurückzubringen.
Christine Heuer über die diplomatische Krise zwischen London und Athen wegen der Elgin Marbles. Lässt sich die kulturelle Aneignung Vulgo, der Raub wertvoller Kunstschätze, eigentlich direkt auf Immanuel Kant zurückführen? Die Frage ist überspitzt formuliert, aber stellen darf man sie ja wohl. Nicht ganz zu Unrecht ist der berühmte Philosoph zuletzt in Misskredit geraten. Denn die europäische Aufklärung, damals die Grundlage einer Befreiung des Denkens, der individuellen Freiheit und der Menschenwürde, diese Aufklärung ging letztendlich einher mit einer Haltung anderen Völkern gegenüber, die wir heute teilweise rassistisch nennen würden. Das nur vorausgeschickt. Die Bundeskunsthalle in Bonn widmet dem Philosophen jetzt eine Ausstellung noch vor dem erwartbaren Rummel um Kants 300. Geburtstag am 22. April des kommenden Jahres. Sie richtet sich explizit an ein philosophisch nicht vorgebildetes, auch jüngeres Publikum und möchte aufklären anhand der berühmten kantischen Fragen: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Anja Reinhardt war für uns in Bonn.
Wer sich für Philosophie interessiert, der kommt an Immanuel Kant nicht vorbei. Aber wer sich mit dem Philosophen befassen will, muss Zeit haben. Die Kritik der reinen Vernunft und andere seiner Werke lassen sich nicht mal eben zwischendurch lesen. Kant macht Arbeit. Aber die Lektüre des Philosophen aus Königsberg kann auch eine große Freude sein, denn Kants Erkenntnistheorie ist durchzogen von dem Gedanken, dass der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist, das Verantwortung für sein Handeln nicht nur übernehmen kann, sondern muss. Wer von der unantastbaren Würde des Menschen spricht, der spricht von Immanuel Kant, auf den dieser Gedanke zurückgeht. Seit einigen Jahren gibt es aber auch eine andere Sicht auf den Philosophen. Er steht unter Antisemitismus und Rassismusverdacht. Die Schiller-Universität in Jena hat dazu ein Forschungsprojekt, geleitet von Andrea Esser, die auch beratend für die Ausstellung in Bonn tätig war.
Ich glaube, wir müssen uns kritisch mit unserer eigenen Tradition und der Tradition, in der schon Kant steht, auseinandersetzen und das deutlich machen. Und da muss man weg von der Person auch. Nicht ganz, aber man muss sie im Kontext begreifen und sich klar machen, was davon reicht bis in unsere Gegenwart. Und das ist eben beides. Das sind Errungenschaften der kantischen Philosophie, aber es sind eben auch die Ressentiments und Vorurteile, die auch darin nicht überwunden worden sind.
Diese Ambivalenz ist also die Ausgangslage für diese Ausstellung über Immanuel Kant in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Bis heute prägt sein Denken die Geistesgeschichte. Sein Leben wirkt jedoch auf den ersten Blick provinziell. Kant, so will es das Klischee, ist auch der Mann, nach dem die Königsberger die Uhr gestellt haben, weil er jeden Tag zu jeder Uhrzeit das Gleiche tat. Daraus eine sinnliche Ausstellung zu machen, ist herausfordernd. Die museale Erkenntnisreise zu Kant beginnt in Bonn mit einem virtuellen Flug über Königsberg im 18. Jahrhundert. Eine Stadt, die zu dieser Zeit eine kulturelle Blüte erlebte, vor allem durch die Universität. Viel erklärt wird erstmal nicht, auch nicht die vielen Porträts, die im Raum hängen.
Uns ging es darum, eben viele verschiedene Zugänge und Spuren zu legen, die zu Kant führen.
So die Kuratorin Agnieszka Lulinska.
Auch Themen aufgreifen, die für Kant relevant waren oder für die Zeit ganz wichtig waren. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind im Zeitalter der Aufklärung. Ein Zeitalter, das angetreten ist, die Welt zu vermessen, die Welt neu zu ergründen und zu erfassen.
In der Ausstellung wird jedoch nicht klar, was hier überhaupt gewollt ist. Kants Zeit und sein Leben werden wie ein Comic an den Wänden auf Grundschulniveau nachgemalt und maximal einfach erklärt. Alle Klischees im Übrigen gnadenlos reproduziert. Hier und da mal eine Vitrine mit Büchern oder Kants Schuhen und immer wieder Stationen mit VR-Brillen. Bitte keine Überforderung, scheint das Motto zu sein. Wir verletzen weder ihre Gefühle noch beanspruchen wir ihr Gehirn. Das Interessanteste am ganzen Rundgang ist noch die Kunst. Andrea Büttner mit ihrer wunderbar analytischen Fotoarbeit zu Kants Kritik der Urteilskraft. Anselm Kiefers Großbild, betitelt mit Kants Satz aus der Kritik der praktischen Vernunft, der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Und Humor mit Joseph Beuys und seinem Readymade, ich kenne kein Weekend, das eine Maggi-Flasche neben einer Reklamausgabe der Kritik der reinen Vernunft zeigt. Auch die angekündigte kritische Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Rassismus im Werk Kants kommt über Oberflächliches nicht hinaus, auch wenn Andrea Esser konstatiert:
Ich muss sagen, Sie haben hier schon Ihr Möglichstes getan.
Vielleicht ist es ein Symptom unserer Zeit, solche Wohlfühlausstellungen zu machen, in denen jegliche Komplexität heruntergebrochen wird. Es ist jedenfalls ganz sicher das Gegenteil des kantianischen Denkens.
Anja Reinhardt über die Ausstellung Immanuel Kant und die offenen Fragen in der Bundeskunsthalle in Bonn. Gegen das Schweigen, gegen Antisemitismus war die Solidaritätsveranstaltung gestern im Berliner Ensemble überschrieben, die auf eine Initiative des Pianisten Igor Levit und des Publizisten Michel Friedmann zurückgeht. Beide waren und sind entsetzt über den fehlenden Aufschrei und die mangelnde Solidarität mit den Juden in Israel und über den Antisemitismus, der in Deutschland nach dem Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober aufbrandete. Es war ein überfälliges Zeichen, auf das viele aber gehofft, ja gewartet hatten. Maria Ossowski.
In 4,5 Minuten waren die über 700 Plätze des Berliner Ensembles verkauft. Jede Künstlerin, jeder Prominente des Abends hätte das auch mit einem Soloprogramm geschafft, allen voran der Pianist Igor Levit. Gemeinsam aber haben sie alle in knapp 4 Stunden eine überwältigende Kraft entwickelt, nach so vielen Wochen des Schweigens der Mehrheit und der Hassparolen gegen Juden. Der Publizist Michel Friedmann hat mit Igor Levit zusammen in wenigen Tagen diese erste große Solidaritätsveranstaltung der Kulturszene organisiert.
Wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir gespürt haben, dass es Menschen in unserem Land gibt, die sagen, einige sind niemand. Und weil wir dafür stehen, dass jeder jemand ist. Und weil wir wissen, dass wir irgendwann auch ein Niemand sein können. Und dass wir uns brauchen. Und dass wir uns aufeinander verlassen können müssen. Und vielleicht ist es dieses Mal nicht so gut gelaufen. Wochenlang war die große Öffentlichkeit nicht da. Die Theater und die Kunst haben sehr wenig gemacht. Aber heute haben wir was gemacht.
Mendelssohn trifft auf Campino von den Toten Hosen und die Schauspielerin Katharina Thalbach liest Karl Valentin. Regisseurin Maria Schrader, Liedermacher Wolf Biermann, Fernsehkoch Tim Melzer, Klarinettist Jörg Wittmann und die Dirigentin Joanna Malwitz, sie alle engagieren sich ohne Gage an diesem Abend und positionieren sich gegen Judenhass. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer liest Caroline Imkes Text gegen den Hass.
Manchmal frage ich mich, wie sie das können, so zu hassen, wie sie sich so sicher sein können. Denn das müssen die Hassenden sein, sicher. Sonst würden sie nicht so sprechen, so verletzen, so morden. Sonst könnten sie andere nicht so herabwürdigen, demütigen, angreifen. Sie müssen sich sicher sein. Ohne jeden Zweifel.
Die 102-jährige Margot Friedländer hat im Berlin der Nazizeit diesen Hass kennengelernt und ist dennoch nach langen Jahren der Immigration aus den USA zurückgekehrt.
Als ich zurückgekommen bin in 2010, hätte ich mir nicht vorstellen können, was sich verändert hat. Es war wunderbar. Alles war gut. Ich bin entsetzt, was jetzt sich aufgetan hat.
Eine große poetische Stimme Israels war Yehuda Amichai. Maria Schrader erinnert an ihn mit seinem Gedicht »Der Ort, an dem wir Recht haben«.
An dem Ort, an dem wir Recht haben, werden niemals Blumen wachsen im Frühjahr. Der Ort, an dem wir Recht haben, ist zertrampelt und hart wie ein Hof. Zweifel und Liebe aber lockern die Welt auf, wie ein Maulwurf, wie ein Pflug. Und ein Flüstern wird hörbar, an dem Ort, wo das Haus stand, das zerstört wurde.
Wolf Biermann widmet sein berühmtes Lied Ermutigung den Palästinensern. Die mögen sich endlich befreien vom Joch der Unmündigkeit durch die Hamas.
Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu harten brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich.
Campino von den Toten Hosen erzählt, er würde seine Eltern verraten, wenn er sich jetzt raushielte.
Die Welt steht grad auf ihrem Kopf, der Wind hat sich gedreht. Ein grauer Schatten liegt auf unserem Weg. Unter den Wolken wird's mit der Freiheit langsam schwer, wenn wir hier und heute alle wie betäubt sind.
Mindestens 15 Mal will Igor Levit einen Abend dieser Art deutschlandweit organisieren. Er zeigt, wie viel politisches Engagement in der Kulturszene möglich ist.
Maria Ossowski über eine beeindruckende und bewegende Veranstaltung im Berliner Ensemble. Antisemitismus in der Kulturwelt. Das Thema ist ja seit dem vergangenen Jahr so richtig auf der Tagesordnung, als es zum Eklat auf der Documenta 15 kam, wegen eines antisemitischen Plakats der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi. Und damals konnte man viel lernen über die extrem gewaltvolle Geschichte dieses Landes, auch nach der Unabhängigkeit. Und darüber, wie in Indonesien über Kolonialismus und dessen Akteure gedacht hat. 300 Jahre grausame Kolonialherrschaft der Niederländer, gefolgt von Kommunismus und Diktatur. All das beschreibt der Belgier David von Reybrouck extrem lesbar und fesselnd in seinem Buch Revolusi, für das er heute Abend den Geschwister-Scholl-Preis der Stadt München und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels erhält. Knut Kortzen über das Buch und die ungewöhnlichen Recherchemethoden des Autors.
Der promovierte Archäologe David von Reybrouck gräbt Geschichten aus und erzählt so Historie höchst plastisch. Das hat er bereits 2010 mit seinem fulminanten Buch über den Kongo getan. Als dann ruchbar wurde, dass er über Indonesien schrieb, hagelte es Kritik von rechtspopulistischer Seite aus den Niederlanden.
Ich muss dazu eine Sache erzählen. Als bekannt wurde, dass ich über dieses Thema schreiben würde, meldete sich der holländische Rechtspopulist Geert Wilders zu Wort, denn er ist indonesisch-niederländischer Herkunft. Wilders sagte, was mischt sich dieser belgische Idiot in unsere Kolonialvergangenheit ein? Er hätte besser zuerst ein Buch über den Kongo und dessen Kolonialgeschichte geschrieben. Aber das hatte ich ja längst getan. Er wusste es noch nicht. Die meisten Niederländer begrüßten es, dass ein Nicht-Niederländer dieses Buch verfasste.
But I had already done this. Nonetheless, most of the Dutch actually quite liked the idea that it was a non-Dutch person writing this book.
Schon für sein Kongo-Buch hatte Reybrouck Zeitzeugen der kolonialen Gräuel befragt, unter ihnen einen über 100-jährigen kongolesischen Greis und ein gewaltiges Panorama dieses von den Belgiern geschundenen afrikanischen Landes entfaltet. Für sein jüngstes Buch traf er rund 200 Leute, unter anderem den über 90-jährigen Hamad Puak Abi, der 1947 Augenzeuge eines Massakers in seinem indonesischen Dorf wurde, eine Vergeltungsaktion der Besatzer für den Tod in den Hinterhalt geratener niederländischer Soldaten. Solche Geschichten machen die Lektüre seines nun mit dem Geschwister-Scholl-Preis prämierten Buches so eindrücklich. Die Recherchemethoden des heute 52-Jährigen sind dabei so einfallsreich wie ungewöhnlich.
Yeah, I spent about 1 year doing my fieldwork, 8 months in Asia, mostly in Indonesia. I also went to Japan and Nepal for shorter periods of time. And so my question was, how?
Ich habe ungefähr ein Jahr lang Feldstudien betrieben. Ich war währenddessen nicht nur in Indonesien, sondern auch in Japan und Nepal. Ich fragte mich, wie kann ich so viele historische Augenzeugen wie möglich erreichen? Ich ging zu Imamen und in Altenheimen, aber das reichte nicht. Zuerst versuchte ich es auf Facebook. Das war nicht von Erfolg gekrönt. Dann meldete ich mich bei Tinder an. Ich stellte ein ganz braves Profilfoto ein und schrieb dazu, ich arbeite an einem Buch über den indonesischen Unabhängigkeitskampf und bin wahrscheinlich mehr an deinem Großvater und deiner Großmutter interessiert als an dir selbst.
And I subsequently accepted everybody.
Anschließend akzeptierte ich jede Kontaktanfrage, egal welchen Alters oder Geschlechts. Ich wurde der vermutlich demokratischste User in der Geschichte dieser Dating-App. In kürzester Zeit hatte ich 1000 Matches, was großartig war. Und auf diesem Weg kam ich an Augenzeugenberichte von alten Menschen, an die ich sonst nie gelangt wäre. Eine sehr interessante Methode, um Leute zu finden.
Indonesien, zuletzt hierzulande in den Fokus geraten durch das antisemitische Banner des Künstlerkollektivs Taring Padi auf der Documenta 15, ist für die Entwicklung des sogenannten globalen Südens extrem wichtig. Ein stiller Riese, so nennt David van Reybrouck den Inselstaat im fernen Osten, dem wir oft nur Beachtung schenken, wenn in ihm ein extrem seltenes Sumatra-Nashorn geboren wird oder wenn ihn schwere Erdbeben erschüttern. Indonesien liegt auf dem pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Aber es gab eben auch eine Zeit, in der dieses Land mit der Ausrichtung der Bandung-Konferenz, dem ersten gemeinsamen Treffen der sich von ihren Kolonialherren emanzipierenden Staaten Afrikas und Asiens, Weltgeschichte schrieb. 1955 war das, ironischerweise das Gründungsjahr der Weltkunstschau Documenta. Von dieser Befreiungsbewegung erzählt der Belgier in seinem Buch Revolusi, Indonesien und die Entstehung der modernen Welt. Indonesien focht einen harten, äußerst blutigen Unabhängigkeitskampf aus, der paradigmatisch steht für alle ihm nachfolgenden Unabhängigkeitskämpfe. So David van Reybrouck.
Knut Kortzen über David van Reybrouck, dem heute Abend der Geschwister-Scholl-Preis in München verliehen wird. Ein Museum im Saarland hat eine Ausstellung der Künstlerin Candice Braids abgesagt wegen Äußerungen zum Krieg im Nahen Osten. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel.
Es geht um eine Ausstellung, die eigentlich nächstes Jahr im Saarlandmuseum stattfinden sollte. Die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, zu der dieses Museum gehört, begründete die Absage mit den, Zitat, kontroversen Äußerungen der Künstlerin Candice Braids zum Krieg im Nahen Osten. Man sei nicht bereit, so die Stiftung, Künstlerinnen ein Podium zu bieten, die sich nicht klar gegen den Terror der Hamas positionieren. Candice Braids, die selbst Jüdin ist, reagierte auf die Absage ihrer Ausstellung und die Vorwürfe mit Unverständnis. Dem Saarländischen Rundfunk sagte sie:
Have a look at my social media. You'll find me condemning Hamas over and over and over again.
Schauen Sie sich meine Social Media Aktivitäten an. Da können Sie sehen, wie ich die Hamas immer wieder verurteile. Jeder Jude verurteilt die Hamas. Das ist eine Terrororganisation. Ich kann Ihnen versichern, dass ich bei vielen Gelegenheiten in Sprache und Schrift den absolut schrecklichen Terror verdammt habe, den die Hamas über die Menschen in Israel gebracht hat.
Terror that they brought to people in Israel.
Tatsächlich findet sich auf dem Instagram-Account von Candice Braids unter anderem folgendes Statement, Zitat, es ist möglich, die Hamas uneingeschränkt zu verurteilen, so wie ich es tue, und gleichzeitig den palästinensischen Kampf gegen Unterdrückung, Diskriminierung und Besatzung zu unterstützen. Die Künstlerin ruft außerdem dazu auf, für medizinische Hilfe im Gazastreifen zu spenden. Candice Braids ist in Südafrika aufgewachsen und lebt heute in Berlin. In ihren Foto- und Videoarbeiten beschäftigt sie sich mit Themen wie Rassismus und Feminismus oder auch mit der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Deutschland. 2020 gehörte sie zu den Unterstützerinnen einer Initiative, die den Bundestag aufgefordert hat, die Israel-Boykott-Bewegung BDS nicht pauschal als antisemitisch einzustufen. Und eine ganz ähnliche Meldung hat uns aus Bochum erreicht. Die Stadt setzt die Verleihung des diesjährigen Peter-Weiß-Preises an die Schriftstellerin Sharon Dodua Otoo vorerst aus. Hintergrund sind Berichte eines Blogs, nach denen Otoo 2021 eine Erklärung eines britischen Ablegers der BDS-Bewegung unterzeichnet haben soll. Die Vorwürfe müssten nun geklärt werden und auch die Schriftstellerin selbst müsse zu Wort kommen, heißt es in einer Stellungnahme der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bochumer Stadtrat. Sollten sich die Vorwürfe allerdings bewahrheiten, werde man sich dafür einsetzen, dass Sharon Dodua Otoo der Peter-Weiß-Preis wieder aberkannt wird. Der Peter-Weiß-Preis der Stadt Bochum wird alle 2 Jahre an eine Künstlerin oder einen Künstler aus den Sparten Literatur, Theater, bildende Kunst oder Film vergeben. Er ist mit 15.000 Euro dotiert. Sharon Dodua Otoo sollte den Preis eigentlich im März entgegennehmen.
Danke, Enne Seidel. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend die Regierungserklärung des Bundeskanzlers und antisemitische Vorfälle in Deutschland seit dem 7. Oktober. Unter anderem am Mikrofon von Kultur heute war Karin Fischer.